on you. Was ist der Beamer?
Auf Heidner.
Ach so.
Zweite Runde,
nicht. Ach, hier hast du. Perfekt. Dankeschön. Noch eine kurze Frage vorab. Hat jemand von euch furchtbar Angst vor Spinnen? Also so, dass er quasi in Ohnmacht fällt, wenn er eine Spinne sieht? Jetzt ehrlich sein, weil sonst habe ich nachher ein Problem.
Die Angst hat es oben.
Okay, dann da komme ich da nachher drauf zurück. Ihr werdet schon sehen. Jetzt lesen wir erstmal den Bibeltext für heute. Das ist ein Text aus Römer 12, ab Vers 9. Römer 12, ab Vers 9. Ich lese erstmal den Text und dann werfe ich nachher noch was an die Wand. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Im Fleiß seid nicht säumig, seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, erstes Zitat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Zweites Zitat, aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Soweit mal Gottes Wort. Also, wir müssen ganz kurz anfangs einen Überblick verschaffen über dieses Kapitel Römer 12, wo ja diese praktischen Ermahnungen im Römerbrief beginnen. Der Römerbrief ist ja ein ganz grundlegender Brief des Apostels Paulus und deshalb ist auch dieser praktische Teil ab Kapitel 12 ganz grundlegend für die christliche Ethik. Und verschaffen wir uns kurz einen Überblick über Kapitel 12. Das haben wir jetzt nicht gelesen. In den ersten beiden Versen, da wird ganz grundlegend gesagt, ich ermahne euch nun, da beginnt also dieser praktische, ermahnende Teil, Brüder, also Gläubige, eure Körper darzustellen als ein Opfer. Ich kürze es jetzt mal so ab. Und zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Das ist ganz grundlegend, dass wir uns Gott weihen, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen, um seinen Willen zu tun. Unsere leibliche Existenz, was wir hier halt sind, in diesem Leben auf dieser Erde, dass wir es Gott in den Dienst stellen. Das ist ganz grundlegend. Und eigentlich wäre nach diesen ersten beiden Versen alles gesagt, weil das beinhaltet alles. Aber wir wissen, dass wir alle vielleicht doch ein paar konkretere Hinweise noch brauchen. Deshalb geht es dann weiter. Zunächst noch mal allgemein in den nächsten Abschnitt mit allgemeinen Aussagen über den Glauben, über das Maß des Glaubens, dass jeder doch bitte nicht höher von sich denkt, als zu denken sich gebührt, sondern so wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. So soll er sich Gott zur Verfügung stellen. Und jeder hat eine Gabe und wir sind Glieder voneinander in dem einen Leib und sollen da einander dienen. Also das ist jetzt auch allgemein, aber in gewisser Weise schon eingeschränkt, nämlich auf den Kreis der Glaubensgeschwister. Wir sind ein Leib und wir haben untereinander Beziehungen und darauf zielt dieser Abschnitt ab. Ja? Und dann kommen wir eben zu dem Teil, den wir gelesen haben. Da wird es dann konkret. Da macht Paulus dann ganz konkrete Beispiele aus dem praktischen Leben herausgegriffen. Und in den ersten beiden Unterabschnitten, davon geht es wieder um den Bereich der Christen im Hauptsächlichen. Ja? Wenn er vorher schon vom Glauben geredet hatte, dann redet er jetzt noch Stichwort Liebe davon und drittes Stichwort von der Hoffnung. Ja? Es geht immer um den Kreis der Glaubenden. Die Liebe sei ungeheuchelt, die Bruderliebe, also die Liebe zu den Geschwistern und so weiter und so weiter. Und im nächsten Abschnitt die Hoffnung, in der Hoffnung freut euch. Und dann gibt es nochmal zwei Abschnitte am Ende, da geht es dann wieder um alle Menschen, segnet, die euch verfolgen. Das Stichwort hier ist segnet. Und im letzten Abschnitt vergeltet niemand Böses mit Bösem. Da werden wir es uns gleich noch ein bisschen anschauen. Aber ich denke, das reicht erstmal, um so einen Überblick zu haben über das ganze Kapitel. Das ist so die Struktur. Ja? Und wir können uns jetzt in Ruhe diese vier Abschnitte da unten ansehen. Erster Abschnitt. Ich habe das jetzt nochmal den Text an die Wand geworfen, dass wir wirklich Satz für Satz das mitverfolgen können. Es beginnt also mit dieser generellen Ansage, die Liebe, das ist das Erste, wovon er spricht, von der Liebe, die Liebe sei ungeheuchelt. Ja, meine Güte, kann denn Liebe geheuchelt sein? Ja, natürlich. Liebe heißt ja, man entscheidet sich dazu, dem anderen Gutes zu tun und wirklich Gutes für ihn zu wünschen, ihm Gutes angedeihen zu lassen. Und deshalb ist der Maßstab für eine echte, ungeheuchelte Liebe eben, dass man das Böse verabscheut und das Gute festhält. Also es ist unmöglich, einen Gedanken festzuhalten, der dem anderen Böses wünscht. Allein der Gedanke, dass dem anderen was Böses irgendwie zustoßen könnte oder widerfährt, der ist ekelhaft. Ja, wir verabscheuen das Böse. Aber das Gute, das ist das, was wir für den anderen wünschen, wenn denn die Liebe echt ist. Dann ist sie ungeheuchelt. Ne? Man will wirklich von Herzen das Gute für das Gegenüber. Bleiben wir kurz bei dem Satz noch stehen. Wie gesagt, verabscheut das Böse. Oder es muss euch geradezu ekeln vor dem Gedanken an Böses. Und das ist also wirklich so, allein schon der Gedanke, dem anderen könnte was Böses passieren, nicht? Das ist irgendwie so, wenn man da nur dran denkt, das ist ekelhaft, da will man gar nichts mit zu tun haben, versteht ihr? Das ist einfach, man will nichts damit zu tun haben. Die Idee darf gar nicht aufkommen, sondern wir halten fest am Guten. Als andere, das lässt man sofort los, aber wir halten fest am Guten. Und auch an dem Wunsch, wirklich dem anderen Gutes zu tun. Dann ist die Liebe echt.
Jetzt kommt
als nächstes die Bruderliebe hier im Text. Und da geht es also um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, also die Brüder und Schwestern sind da eingeschlossen, sind ja die Glaubensgeschwister. Und das ist jetzt ein bisschen eine schwächere Form von Liebe. In dem ersten Fall, die Liebe sei ungeheuchelt, ist ja von der Liebe schlechthin die Rede, ganz allgemein. Und jetzt kommt ein anderes Wort für Liebe. Sieht ja schon im deutschen Text, Bruderliebe ist ein anderes Wort. Aber auch das Wort Liebe, was da drin steckt, ist ein schwächeres Wort. Ich glaube, das ist allgemein bekannt, oder? Es gibt ja verschiedene Worte für Liebe im griechischen Originaltext. Und im ersten Fall, im allgemeinen Fall der Liebe schlechthin, Agape, habt ihr bestimmt schon mal gehört, nicht? Das ist die Liebe schlechthin. Und im zweiten Fall, bei der Bruderliebe, weiß jemand das Wort dafür? Bestimmt. Was heißt denn Bruderliebe? Eine Stadt in Amerika, ein Frischkäse, ein Ort, der bei den Sendschreiben in der Offenbarung angeschrieben wird. Philadelphia, genau. Und das Wort Phil da drin, Philio, ist das Wort für Liebe. Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Philadelphia. Also, und das Wort Philio ist also ein schwächeres Wort für Liebe. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir an die Glaubensgeschwister denken, mal ganz ehrlich, sind uns nicht alle gleich sympathisch. Und man liebt sich auch nicht alle so sehr wie vielleicht den Ehepartner oder die eigene Familie oder die Freunde. Da ist schon ein Unterschied da. Und trotzdem ist es eine Form von Liebe, die wir zueinander haben dürfen. Wenn man das jetzt in einem Wörterbuch irgendwo nachschlägt, nach einer Definition sucht, dann steht da wahrscheinlich sowas wie freundschaftliche Liebe. Aber was heißt das jetzt aber eigentlich? Es bedeutet erstmal ganz einfach, ganz praktisch, ganz einfach, dass man freundlich ist. So einfach ist das in der Praxis, ja? Dass man freundlich miteinander umgeht. Und zwar mit einer herzlichen Freundlichkeit. Man könnte also diesen Satz jetzt auch so übersetzen: In der Freundlichkeit zueinander seid herzlich. So ganz einfach und praktisch ist das. Es ist ja das Mindeste, dass man freundlich miteinander umgeht. Das ist ja etwas, was man eigentlich mit allen Menschen tun darf, aber mit Glaubensgeschwistern erst recht. Da darf diese Freundlichkeit wirklich herzlich sein. Und dazu gehört auch der nächste Teilsatz: In Ehrerbietung überbietet euch selbst. Mit neueren Worten vielleicht gesagt, in der Wertschätzung überbietet euch gegenseitig. Wertschätzung ist auch so eine, es gehört zur Freundlichkeit dazu. Und es ist auch etwas, was man eigentlich jedem Menschen entgegenbringen sollte und darf, und erst recht den Glaubensgeschwistern, nicht? Dass man sich wertschätzend behandelt. Und zwar über alle Altersgrenzen und Nationalitäten und was weiß ich, was für Unterschiede hinweg, gebührt einfach jedem Menschen Wertschätzung. Den Jungen und den Alten und allen. Ja, das ist so ein bisschen der erste Teil. Und dann kommt ein Satz, der vielleicht zunächst mal überrascht, wenn da vom Fleiß die Rede ist. Im Fleiß sollen wir nicht nachlassen. Aber wir müssen das in dem Kontext sehen. Ja, normalerweise, wenn man vom Fleiß hört, dann denke ich immer erstmal an Arbeit, Haushalt oder sowas irgendwie, da fleißig zu sein. Aber das ist nicht der springende Punkt hier. Sondern in dem Kontext geht es jetzt darum, um einen Fleiß in geistlichen Dingen, brennend im Geist. Ja? Und wenn wir an den ersten Teil dieses Abschnitts denken, an die Liebe, dann braucht man schon eine gewisse Art von Fleiß, um diese Liebe auch wirklich immer wieder zu üben. Um einfach freundlich immer zu bleiben und wertschätzend die Menschen zu behandeln, das braucht eine gewisse Art von Fleiß. Eine gewisse Überwindung, eine gewisse Anstrengung ist da. Ja? Nicht schlimm, aber ein gewisser Fleiß gehört dazu. Und das ist dann wie ein Scharnier, dieser Fleiß, zu dem zweiten Teil des Abschnitts, dem Herrn dienend. Auch da gehört ein gewisser Fleiß dazu. Es geschieht nicht so von allein irgendwie, sondern man muss sich's vornehmen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir den Herrn in erster Linie vor Augen haben, dem Herrn zu dienen. Ja, wenn wir jetzt auch wirklich dem anderen Gutes tun, in der Liebe, in der Freundlichkeit, in der Wertschätzung vorangehen, dann tun wir ja nicht nur dem anderen was Gutes und nicht nur uns selbst was Gutes, ist alles auch wahr, sondern in erster Linie tun wir es ja für den Herrn, vor ihm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das war schon der erste Abschnitt. Dann kommen wir zum zweiten Abschnitt, da geht es jetzt, Stichwort, um die Hoffnung. In Hoffnung freut euch. Also wir Christen haben ja eine Hoffnung. Das ist was ganz Wunderbares. Dass wir eine Hoffnung haben, die über diese Zeit und Welt hinausgeht. Und es gibt uns unheimlich viel Kraft, weil Bedrängnisse, der zweite Satzteil, Bedrängnisse sind ja trotzdem da. Die erleben wir auch, wie alle anderen Menschen auch. Und manche Bedrängnisse sind echt nicht einfach und man braucht Geduld, ausharren, drunter bleiben. Und manchmal gehen die Bedrängnisse bis ans Lebensende und man muss ausharren bis zum Ende. Und da ist es wirklich gut und eigentlich kaum anders möglich, wenn wir eine Hoffnung haben. Wenn wir die Hoffnung haben, die über das Leben hinausgeht. Ja. Dann können wir auch in Bedrängnissen ausharren. Und jetzt kommt im nächsten Satz, ist überzieht die Rede vom Gebet. Das ist auch hier jetzt quasi so das Scharnier zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Abschnitts. Weil im Gebet, was passiert denn da? Wenn wir so vor Gott kommen, still werden vor Gott, erstens wird uns da unsere Hoffnung nochmal so richtig bewusst. Wird uns richtig bewusst, was uns alles geschenkt ist. Und es stärkt und befestigt unsere Hoffnung. Ja, und gibt uns von daher auch diese Kraft, in Bedrängnissen auszuharren. Ja. Also da ist die eine Wirkung des Gebets. Gleichzeitig, wenn wir im Gebet sind, dann ist das ja nicht einfach nur eine Nabelschau, wo wir so über uns selbst nachdenken, was uns alles geschenkt ist, sondern der Herr legt uns plötzlich auch Gedanken aufs Herzen, auf das Herz, hey, da ist noch ein anderer. Da ist dein Nächster und der hat Bedürfnisse. Sieh die auch. Also wenn du an dich selbst denkst, dann denk nicht immer nur an das, was dir fehlt, sondern sieh auch das, was du hast, an Hoffnung und so weiter. Aber wenn es dann um den Nächsten geht, um den anderen, dann sieh auch mal, was dem fehlt. Der hat Bedürfnisse. Ja? Und vielleicht kann ich ja mit dazu beitragen, diesen Bedürfnissen entgegenzukommen. Und das ist dann der zweite Teil hier in diesem Abschnitt, an den Bedürfnissen der anderen Gläubigen. Nehmt teil. Interessiert euch dafür, geht darauf ein. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch von der Gastfreundschaft die Rede, hier ganz am Ende. Nach Gastfreundschaft trachtet. Weil es ist einfach wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, dass man sich sieht, trifft, spricht, ja, und nur so erfährt man überhaupt, was sind denn konkret die Bedürfnisse des anderen? Was braucht er wirklich? Und man kann vielleicht auch schon ihm dadurch helfen, dass man einfach zuhört und daran teilhat an den Bedürfnissen, teilnimmt. Ja. Also das ist hier so ein bisschen der Zusammenhang. Und in der Mitte, wie gesagt, steht das Gebet. Das Gebet, das uns in unserer Hoffnung befestigt und das uns, wo uns gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse des anderen aufs Herz gelegt werden. Dass wir nicht bei uns selbst immer nur stehen bleiben, sondern auch den Blick wieder nach außen wenden können. Wie sehr das alles miteinander zusammenhängt, mit der Liebe und dem Glauben, ist klar. Das hängt alles miteinander zusammen. Dann kommen wir schon zum dritten Abschnitt. Segnet. Segnet, die euch verfolgen. Wir merken, es geht jetzt nicht mehr so sehr um den Kreis der Glaubenden, sondern es wird jetzt erweitert, wie gesagt. Ihr nehmt jetzt auch die in den Blick, die man Feinde nennen könnte. Ja. Verfolger zum Beispiel, ja, wenn es sowas gibt. Dann ist es trotzdem unsere Sache, auch im Blick auf sie, sie zu segnen und nicht zu fluchen. Segnet und flucht nicht. Was heißt denn das Segnen? Das ist auch so ein Wort, das hört man so oft und sagt das so. Was heißt das eigentlich konkret? Was heißt es, jemanden zu segnen? Nun, das bedeutet ganz einfach, dass man dem anderen Gutes wünscht und Gutes zuspricht. Ja? Dass man dem anderen das Gute zuspricht. Das ist wie ein Segen, der ihn dann begleitet. Ja? Und Das ist das, was wir tun sollen. Also auch im Blick selbst auf Verfolger oder Feinde. Wir wünschen ihnen nichts Böses. Wir wünschen auch für sie das Gute. Ja? Natürlich. Und deshalb also auch dieser Nachsatz, segnet und flucht nicht. Also was ist denn Fluch? Fluch ist das Gegenteil von Segen, ist klar. Also Fluch bedeutet eben, man wünscht dem anderen Böses oder man spricht ihm das Böse zu, das Unheil, das Verderben. Wenn man so an das Fluchen denkt, dann denkt man vielleicht zuerst mal daran, dass man irgendwie Schimpfwörter benutzt oder sowas. Den anderen einen Idioten nennt oder so. Das ist auch eine Art von Fluchen, das stimmt. Aber was ist das Problem dabei, wenn man den anderen einen Idioten nennt? Ein Problem ist eben die Gefahr, dass der andere das annimmt, dass er das sich ansteckt und wirklich denkt, das sei ein Idiot. Ja? Und dann wird es wie ein Fluch für ihn. Und das ist dadurch besonders gefährlich, wenn man zum Beispiel jetzt an Kinder denkt. Kinder sind ja sehr empfänglich für das, was man ihnen so mit auf den Weg gibt. Und also ein extremes Beispiel, wenn Eltern irgendwie ihren Kindern immer sagen, dass sie total doof seien und Versager und es nie zu was bringen werden im Leben, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sie das aufnehmen und übernehmen und das lastet dann wie ein Fluch auf ihrem ganzen Leben. Also da wieder rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Ja? Wenn man diese Botschaft mitgekriegt hat, das ist wie ein Fluch, der darauf lastet. Und es gibt ganze Familien, die über Generationen hinweg irgendwie so eine Idee haben von zum Beispiel, wir sind die Verlierer, schon immer gewesen, wir Müllers, wir sind immer die Deppen, es wird auch immer so sein. Und das glauben die dann über Generationen hinweg. Und es wird dann auch komischerweise so sein. Ja? Und das ist dann wie ein Fluch, der darauf liegt. Und das darf nicht sein, das soll nicht sein. Also das ist nichts, was wir, das ist kein Signal, das wir in die Welt hinaussenden wollen, sondern wir möchten den Menschen das Gute zusprechen. Ja. Also den Kindern zum Beispiel, dass sie ganz toll sind, wunderbar gemacht und ganz wunderbare Fähigkeiten haben. Und so wie sie sind, super sind. Ja? Und dass sie was schaffen können, dass sie wirklich wertvoll sind für Gott, dass Gott sich für sie interessiert und dass sie wichtig sind in dieser Welt und so weiter und so weiter. Ja? Das ist ein Segen, den man einem mit auf den Weg gibt. Ja? Und man könnte viele andere Beispiele finden. Also segnet und flucht nicht. Wenn ich jetzt dem anderen das Gute zusprechen möchte, ihm Gutes angedeihen lassen möchte, dann ist es im konkreten Einzelfall natürlich auch wichtig zu sehen, was braucht denn der gerade jetzt in diesem Moment? Und das führt uns zum nächsten Satz. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Also man muss schon ein bisschen eine Antenne dafür haben, was braucht denn jetzt gerade mein Gegenüber? Freut er sich, dann braucht er jemanden, der sich mit ihm freut und ihm nicht die Laune verdirbt. Ist er traurig, braucht er jemanden, der erstmal auf diese Traurigkeit mit eingeht. Das Leid mitträgt, ganz wichtig. Ja? Und nicht einer, der den Spaßvogel spielt oder sagt, alles ist nicht so schlimm, vergiss es. Also freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, der eben diese Empathie ausdrückt, dieses Mitgefühl, dieses auf den anderen eingehen, mit dem anderen in Gleichklang kommen. Ich glaube, da steckt auch ein bisschen drin in dem nächsten Satz, der dann folgt. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Da ist von so einer Harmonie, so einem Gleichklang die Rede, die man erstmal finden muss. Das ist aber quasi nicht möglich, wenn ich auf hohe Dinge sinne, der nächste Satz. Also wenn ich meine Ziele in erster Linie verfolge, und ich habe meine hohen Ziele, ich habe mir hohe Ziele gesteckt, ehrgeizige Ziele, und die verfolge ich, die will ich erreichen. Und da ziehe ich jetzt durch, um das zu erreichen. Und dann sind mir quasi irgendwann die anderen mehr oder weniger egal, die stehen ja nur im Weg rum. Ja, damit ich mein Ziel erreiche. Wenn das so ist, dann ist es quasi unmöglich, auf den anderen noch einzugehen. und sich mit den Freunden zu freuen und mit den Weinenden zu weinen. Weil da habe ich ja nur mein Ziel vor Augen. Ja? Und das ist wirklich ein Problem, wenn man auf hohe Dinge sind. Ich sagte hier, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Also einmal zu den niedrigen Dingen vielleicht oder auch zu den niedrigen Menschen. Haltet euch zu den Niedrigen. Bleibt auf dem Boden. Bleibt bescheiden. Und vergesst nicht die anderen. Ja, ihr seid ja nicht allein auf der Welt und es geht nur um euer Ego, um eure Verwirklichung. Vergesst nicht die anderen, die euch an die Seite gestellt sind. Ja? Sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Man kann das ja manchmal beobachten, also in der Firma zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt so irgendein Beispiel konstruiert, wird jemand zum Abteilungsleiter befördert und plötzlich grüßt er einen nicht mehr, weil er denkt sich, was habe ich noch mit dem einfachen Fußvolk zu tun? Ich bin jetzt Abteilungsleiter. Ich rede nur noch mit Abteilungsleitern und mit denen oben drüber. Und die Reinigungskraft, die sieht das schon gar nicht mehr. Ne? Die nimmt dann nicht mal mehr wahr, die ist Luft. Und das kann ja irgendwie nicht sein, das darf nicht sein. Aber das ist immer so eine Gefahr, wenn man nach hohen Dingen strebt. Das ist eine Gefahr, es muss nicht so sein natürlich, aber wir müssen uns der Gefahr bewusst sein. Also sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Und es ist übrigens auch, wenn man an die Niedrigen denkt, wirklich nicht ganz verkehrt, wenn man auch nicht, wie soll ich sagen, den Kontakt abreißen lässt zu den einfachen Mitmenschen, sage ich mal. Manchmal denkt man ja so, ja, wenn man nur noch mit Akademikern zu tun hätte und mit hochgestellten und wichtigen Leuten, dann wäre das irgendwie geistreicher oder sowas. Aber man verliert dann so ein bisschen die Bodenhaftung und sieht nicht mehr, was das Leben wirklich ist. Also wir müssen schon auch diese Bodenhaftung behalten und zu den Niedrigen halten. Seid nicht klug bei euch selbst. Das ist ja immer die Gefahr, sag mal, wenn man denkt, man wüsste alles selber so gut. Man braucht die anderen nicht, man braucht ihre Erfahrung nicht, man braucht ihren Rat nicht, man weiß alles selber am besten. Das ist nicht gut, das kann auch nicht gut gehen. Das ist manchmal eher so die Gefahr von jüngeren Leuten. Also wenn ich so an mich denke, als ich noch jünger war, das, ganz ehrlich, ist ein bisschen eine Gefahr. Da denkt man, jetzt weiß man alles und jetzt kann man hier durchstarten. Aber es ist nicht so klug, wenn man sich selbst für klug hält. Zum Beispiel ist es doch gut, man verliert mal nicht den Kontakt zum Beispiel zu älteren Geschwistern, alte Geschwister, mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Lebensweisheit. Das darf man nicht unterschätzen. Das kann einem unheimlich viel geben. Und das sollte man nicht verwerfen. Soll man nicht denken, ja, aber die Alten, die wissen ja nicht mal, wie man ein iPhone bedient. Also was will ich von denen schon lernen können? Das stimmt nicht, man kann eine ganze Menge von denen lernen. Ja. Nur als Beispiel. Also, seid nicht klug bei euch selbst. War der dritte Abschnitt. Dann der vierte Abschnitt, der letzte. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Niemandem. Also auch nicht dem Feind, dem Verfolger oder was auch immer. Auch da ist ja der Gedanke erstmal naheliegend, ich zahle mit gleicher Münze heim. Wenn mir jemand Böses antut, zahle ich mit gleicher Münze zurück. Und das ist falsch, natürlich. Man muss ja nicht lange drüber nachdenken, um zu verstehen, dass das falsch ist. Wenn mein Nachbar mir mein Auto verkratzt, den Lack da verkratzt, habe ich nicht das Recht, sein Auto auch zu verkratzen. Die gleiche Straftat zu begehen. Da würde natürlich der übernächste Nachbar sagen, ja, die sind doch alle gleich, die zwei. Das sind beides Verbrecher, der eine wie der andere. Zu Recht. Das geht ja nicht. Das wäre dann nicht mehr ehrbar vor allen Menschen. Also ich habe einfach nicht das Recht, den anderen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Sondern wir sollten vielmehr bedacht sein, erstens, was ehrbar ist, also wohl angesehen ist bei allen Menschen, und da niemandem einen Anstoß zu geben und wenn möglich, so viel an uns ist, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Also auch mit diesem Nachbar, der mir das Auto verkratzt hat. Also statt eben auch das Auto zu verkratzen, wäre es besser, irgendwie danach Wege zu suchen, wie ich es vielleicht schaffen kann, ihn dafür zu gewinnen, doch besser mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben. Wenn möglich, kann ich alles Mögliche dafür tun, um ihn dahin zu bringen, in Frieden zu leben. Ich würde gern mit ihm in Frieden leben und wäre schön, wenn er es auch wollte. Das ist natürlich nicht immer möglich. Das steht ja auch hier, nicht? Wenn möglich. Wenn der andere nicht will, wenn der partout nicht will, kann man nichts machen. Solche Fälle soll es geben. Ja. Aber wenn möglich, so viel an uns ist, möchten wir doch mit allen Menschen in Frieden leben. Ja, und dazu gehört dann auch der nächste Gedanke noch, recht nicht euch selbst. Als von Gott geliebte Menschen gibt es auch gar keinen Grund, dass wir selber Rache üben sollten, wollten. Es steht dann hier im Text, kommen dann zwei Zitate, die habe ich jetzt hier nicht mehr abgedruckt, zwei Zitate. Das eine ist, dass Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also es ist nicht unsere Sache, Rache zu üben, Vergeltung zu üben, Gericht zu üben, das Böse zu bestrafen. Das ist die Sache Gottes. Das macht er. Zum Teil auch der Obrigkeiten und so weiter, denen das auch zum Teil übertragen ist. Aber letzten Endes ist Gott derjenige, der Vergeltung übt. Ja? Und das ist nicht unsere Sache. Wir können das einfach lassen. Gebt Raum, dem Zorn heißt. Also lass es los. Überlass es Gott. Es ist nicht deine Sache, Rache zu üben. Und das zweite Zitat heißt, ich lese es nochmal, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Also tu ihm Gutes, deinem Feind. Segne ihn, wünsche ihm Gutes, tu ihm Gutes. Liebt eure Feinde, wird es in den Evangelien heißen. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, mit anderen Worten, das wird sein Gewissen anstacheln, dass er vielleicht dann doch zur Einsicht kommt, dass es doch keinen Sinn macht, dem Wohltäter immer feindlich gesinnt zu bleiben. Da kommt er vielleicht auch irgendwann dahin, besser in Frieden zu leben, als im Streit. Ja, und ganz zum Schluss, der letzte Satz, den habe ich ja nochmal aufgeschrieben. Da fasst Paulus das nochmal so ein bisschen zusammen, den letzten Abschnitt, und wird hier überraschend persönlich. Vorher hat er immer von ihr gesprochen, in der Mehrzahl, und jetzt wird er plötzlich ganz persönlich und sagt du. Er spricht jetzt jeden Einzelnen an und sagt du. Jetzt guck mal nicht auf die anderen, was die anderen machen, ja, sondern du. Lass du dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also lass dich nicht gefangen nehmen von solchen Rachegedanken oder dich vereinnahmen von solchen Gedanken der Vergeltung, Böses mit Bösem zu vergelten oder zu fluchen oder so etwas. Lass dich davon nicht gefangen nehmen. Dann lass es los. Ja, von solchen düsteren Gedanken. Lass sie einfach los. Die können dann ganz schön Macht über einen gewinnen. Das soll aber nicht so sein, sondern lass das los und überwinde das Böse mit dem Guten. Also verabscheut das Böse auch hier und haltet fest am Guten. Also nicht dem Gedanken Raum geben, der andere soll jetzt auch mal richtig leiden, sondern gib dem Gedanken Raum, eigentlich wünsche ich das Gute. Nicht nur für mich, sondern auch für den anderen und für alle Menschen. Ja. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Was immer das Gute ist, die Liebe, braucht ein bisschen Fleiß dazu, das Segnen statt dem Fluchen und so weiter und so weiter. Wenn wir das jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz zusammenfassen und ein bisschen rekapitulieren. Wie gesagt, im Römer 12 beginnt das so mit diesen praktischen Ermahnungen. Also mit dieser praktischen Ethik, sage ich mal. Ja? Und dann sagt Paulus erst was ganz Allgemeines, Grundlegendes. Wir sollten uns Gott zur Verfügung stellen. Im Besonderen auch im Verhältnis untereinander. Und dann wird es sehr konkret in dem Text, den wir gelesen haben. Und er sagt, ja, erstes Stichwort Liebe. Die Liebe soll echt sein. Das bedeutet immer, dass man das Böse loslässt und das Gute für den anderen wünscht. Und auch die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die soll immer freundlich bleiben und wertschätzend miteinander umgehen. Das braucht einen gewissen Fleiß, aber mit dem Herrn vor Augen geht das. Gut. Ja. Zweites Stichwort Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung und das ist super. Ja, wir haben auch Bedrängnisse, natürlich, aber diese Hoffnung gibt uns Kraft, in den Bedrängnissen auszuharren. Und im Gebet können wir immer wieder uns dieser Hoffnung vergewissern, uns in der Hoffnung befestigen lassen. Und im Gebet werden wir sogar dahin geführt, dann nicht nur uns selbst in unseren Bedrängnissen zu sehen, sondern eben auch die Bedürfnisse der anderen zu sehen, um dann auch an ihnen teilnehmen zu können, zum Beispiel durch Gastfreundschaft. Drittes Stichwort, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und jetzt erweitert er den Blick, wie gesagt, auch auf die Menschen draußen, selbst auf die Feinde sozusagen, wenn es sowas gibt. Es ist nie unser Wunsch, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Wir dürfen es auch gar nicht. Ja? Sondern sollen bedacht sein auf das, was ehrbar ist für alle Menschen und möchten mit allen Menschen in Frieden leben. Und wir wollen uns nicht rächen. Ja? Da habe ich jetzt den dritten Abschnitt übersprungen, glaube ich. Segnet und flucht nicht. Habe ich jetzt gerade übersprungen. Der gehört doch dazu vorher, dass wir den anderen Gutes wünschen und ihm nichts Böses anhängen möchten und dann eben auch uns nicht rächen möchten. Ja. Ich denke, das sind ganz praktische und sehr konkrete Dinge. Man kann sicher noch vieles dazu sagen und da kommen sicher viele Ideen noch so und Gedanken im Kopf hoch. Und ist auch gut so, wenn man da noch ein bisschen drüber nachdenken möchte. Dankeschön.